Schröder trifft. Präsentiert von Hubble, Polig und Partner.
Herzlich willkommen beim Podcast Schröder trifft bei HPP mit Oliver Vogt und Stefan Schröder. Wir sind heute nicht am Unternehmenssitz von Hubble, Polig und Partner in Wiesbaden, sondern am Bischofsplatz 2a in Mainz. Sie ahnen vielleicht etwas und wir stellen als erstes mal unseren Gesprächspartner und Gastgeber vor.
Man kennt ihn als Fußballfan, als Fasnachter. Zu hören ist er regelmäßig in seinem Podcast Lebensfragen und es scheint, als wenn ihm nichts Alltägliches fremd wäre.
Geboren und aufgewachsen in Köln am Rhein, hat sich der promovierte und habilitierte Theologe in fast 1,5 Jahrzehnten flussaufwärts in Mainz schnell akklimatisiert. 2017 folgte er Kardinal Karl Lehmann auf dem Bischofsstuhl von Mainz. Herzlich willkommen beim Podcast Schröder trifft bei HPP, Bischof Peter Kohlgraf.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie konsequent hält es ein Bischof von Mainz mit dem Fasten nach Aschermittwoch und gibt es weiteren Verzicht auf Annehmlichkeiten des Alltags?
Die Fastenzeit nehme ich schon sehr ernst. Sie ist für mich jetzt nicht nur eine Zeit des Verzichtens, sondern auch eine Zeit bewusster Akzente, sage ich mal. Auch sind seit Menschengedenken oder seit Anfang des Christentums die Fastentage auch immer gedacht gewesen, um nochmal Werke der Nächstenliebe oder der besonderen Solidarität mit anderen Menschen zu üben. Also nicht nur verzichten, sondern auch etwas geben. Das versuche ich dann schon. Die Fastentage sind ja in der katholischen Tradition eigentlich fast nur noch der Aschermittwoch, der Karfreitag. Da bin ich schon konsequent. Ich verzichte dann auf größere Mahlzeiten und auf Alkohol etwa. In der Fastenzeit selber versuche ich so in einigen Punkten etwas zurückzufahren. Das ist mir schon wichtig. Aber da ich viel unterwegs bin, eingeladen bin, so ganz konsequent geht's, was das Essen angeht, nicht. Ich muss dann andere Akzente setzen. Ich versuche zum Beispiel damit, dass ich wirklich mal konsequent ein gutes Buch lese und mich mit geistlichen Themen nochmal auseinandersetze.
Also der Bischof ist wie ein einfacher Mensch auch den Alltag unterworfen.
Ja, wenn ich dann unterwegs bin und bekomme was Leckeres vorgesetzt, will man ja auch seine Gastgeber nicht provozieren.
Man will nicht unhöflich sein. Also wir wissen und wir hören, Sie sind ein dem Alltag zugewandter Bischof. Sehen Sie darin auch einen Weg in der fortschreitenden Säkularisierung, das Christentum hochzuhalten?
Ich kann nur meine Überzeugung leben, das tue ich. Wir sind in diesem Prozess der Säkularisierung, das heißt, Menschen beschäftigen sich nicht mehr so sehr mit Fragen von Religion, Glaube, wie das vielleicht noch vor 50 Jahren oder 70 Jahren, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Kirche spielt nicht mehr die Rolle für viele Menschen und dennoch, sage ich, bietet das nicht nur schlechte Seiten, denn ich habe immer wieder gedacht, es ist eigentlich nicht verkehrt in dieser Zeit, dass ich als Bischof meine Position auch begründen muss. Mhm. Das heißt, ich werde auch auf Glaubwürdigkeit hin angeschaut und Menschen sind nicht mehr einfach nur meiner Meinung, weil ich der Bischof bin. Und ich halte das insgesamt gar nicht mal für so eine so schlechte Entwicklung. Auch, dass sich Menschen, die sich heute bewusst für den Glauben und für die Kirche entscheiden, dass sie das wirklich auch vielleicht nochmal reflektierter tun und bewusst dabei bleiben, als es vielleicht Menschen noch vor ein, zwei Generationen getan haben. Ich neige nicht dazu, immer von der guten alten Zeit zu sprechen. Ich glaube, auch die guten alten Zeiten hatten ihre Schattenseiten.
Sie plädieren stark für die zivilen Strukturen und kirchlichen Dienstleistungen wie Altenpflege, Kindergärten, Wohlfahrt und Seelsorge. Ist das ein weiterer Baustein für das Vertrauen in die Kirche?
Zunächst mal sind das keine Bausteine für das Vertrauen der Kirche, sondern das sind unsere Kernaufgaben. Also wir feiern Gottesdienst, wir versuchen Gott im Gespräch zu halten. Jesus Christus, an den wir glauben, das Evangelium, aber zu diesem Evangelium gehören auch Themen, wie wir uns als Christen, Christinnen in die Gesellschaft einbringen. Das sind Themen der Caritas, das ist Seelsorge, das ist Bildung. Und wenn wir die gut machen, natürlich trägt das bei zur Glaubwürdigkeit des Evangeliums und auch zur Glaubwürdigkeit der Kirche, hoffe ich mal, aber das sind die Aufgaben, für die wir gerufen sind und die versuche ich mit den vielen, die auch bei uns im Bistum mitarbeiten, dann auch gut zu tun. Und ich glaube, da passiert auch vieles. Wir hatten ja vor einigen Monaten diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die alle 6 Jahre dann die Situation von Kirche und Glauben in dieser Gesellschaft auch untersucht. Und genau diese Themen erwarten Menschen, auch Menschen, die gar nicht so intensiv mit Kirche und so zu tun haben. Also sie erwarten von uns gesellschaftlichen Einsatz, sie erwarten Bildung, sie erwarten Caritas und sie erwarten auch Seelsorge. Seelsorge ist einer der ganz wichtigen Punkte, die Menschen von uns erwarten. Ich nenne so Stichworte wie Notfallseelsorge zum Beispiel, wo sie immer sehen, wenn es zu schwierigen oder schlimmen Situationen in Deutschland und darüber hinaus kommt, sie sehen ganz schnell die beste Seelsorge. Und das sind kirchliche Angebote, auf die wir nicht verzichten.
Was ist denn so Ihr stärkstes Argument für den Verbleib in der Kirche oder für sogar einen Wiedereintritt?
Ein starkes Argument ist für mich, dass eigentlich alle Weltreligionen, ob es jetzt das Christentum ist, das Judentum, der Islam, sehr gut wissen, dass Glaube am Ende alleine nicht geht. Es braucht eine Gemeinschaft, wo man gemeinsam feiert, wo man gemeinsam den Glauben feiert, wo man miteinander auch über den Glauben spricht. Und so ein starkes Argument für mich bezüglich der Gemeinschaft ist auch immer, dass ich sage, niemand hat ja für sich allein den Heiligen Geist gepachtet, sondern man erkennt die Wahrheit eigentlich, so hat es auch Papst Leo einmal formuliert, man erkennt die Wahrheit eigentlich immer nur im Konzert,
in der Tat
und im Symphonischen, dass ich die Meinung des anderen auch höre und meine eigenen Einsichten auch mal einer Kritik unterwerfe. Und das ist für mich eine der großen Chancen von Glaubensgemeinschaft. Und natürlich, die Tat, ich kann alleine etwas bewirken, aber eine Gemeinschaft natürlich kann ganz anders in die Gesellschaft wirken.
Das hört sich an wie Community Management, neudeutsch, ja?
Von mir aus, aber das Christentum kennt es seit 2000 Jahren.
Ja, Sie haben es erfunden praktisch.
Nee, das jetzt auch nicht. Also da war das Judentum mindestens genauso stark und ist genauso stark. Also das ist jetzt keine rein christliche Erfindung.
Ja. Oliver, Frage an dich. Man kann ja zusammenfassen, alles steht und fällt mit Vertrauen in Institutionen. Auch etwas, was ihr ja tagtäglich erlebt. Wie haltet ihr es denn mit Vertrauen in so sensiblen Geschäften wie der Vermögensverwaltung? Wie hält man da ein hohes Niveau, gerade in Zeiten wie jetzt?
Ja, gerade in der Vermögensverwaltung entsteht Vertrauen natürlich durch Transparenz, durch Verlässlichkeit, aber eben auch durch fachliche Kompetenz. Das heißt, Entscheidungen müssen nachvollziehbar erklärt werden. Wir müssen eben Chancen und Risiken ganz klar auch aufzeigen. Wir müssen auch Compliance- und Datenschutzrichtlinien einhalten. Und du hast es gesagt, in solchen volatilen Märkten, wie wir im Moment haben, wie wir mit Sicherheit auch irgendwann in Zukunft wieder haben werden, zeigt sich Vertrauen, indem wir erreichbar sind, erreichbar bleiben und eben auch ruhig und professionell agieren und vor allem die Interessen, die langfristigen Interessen der Kunden auch jederzeit im Blick haben. Du hast mich gefragt, deswegen frage ich gerne zurück. Du bist ja ein Medienmensch, ehemaliger Chefredakteur.
Ich ahne schon, billige Retourcoaching
auch
jetzt.
Da, ja, auch mit Vertrauensverlust eben immer wieder zu kämpfen. Wie gehst du damit um? Wie geht dein früherer Arbeitgeber, wie geht die Zunft Medienlandschaft mit dem Vertrauensverlust um?
Ja, ich finde erschütternd immer wieder diese Erkenntnis und da können wir drei, glaube ich, ein Lied von singen. Man hat zum Teil über Jahrhunderte Vertrauen aufgebaut und es reichen 3, 4 Sätze oder eine Tat, um das zunichte zu machen. Und so geht es auch den Medien. Vertrauen ist in vielerlei Hinsicht verspielt. Im Vorgespräch hatten Sie gerade gesagt, Bischof, dass der Fehler auch zu unserem Geschäft gehört. Aber die Unterstellung, dass der Fehler Absicht ist, Manipulation, das ist das Verheerende. Und ich kann nur sagen, ein Medium, bei dem Menschen arbeiten, die man sehen und anfassen und direkt sprechen kann, das ist immer noch viel zuverlässiger als irgendeine virtuelle Wirklichkeit, einen Influencer. Sie lesen jetzt, dass in Dubai sich Dutzende von deutschen Influencern angesiedelt hatten, weil es schön warm ist und die Steuer ist auch nicht so hoch. Und die kommen jetzt raus ganz groß, weil auf einmal Bomben auf ein Hotel geschmissen worden sind. Das kann nicht das Medium der Zukunft sein. Eine Zeitung, deren Redaktion hier unten in der Gass ist, mit den Leuten, mit denen man sprechen kann, die auch selber die Wirklichkeit kennen und was die Leute bedrückt. Ich glaube, das ist ein Teil der Lösung.
Herr Bischof Frohgraf, sprechen wir über Materielles. Darf ein Bischof persönliches Eigentum besitzen? Und wenn ja, wem vertrauen Sie sich da an? Wo holen Sie sich Ihren Rat?
Natürlich habe ich persönliches Eigentum. Ich bekomme mein Gehalt und mit diesem Gehalt kann ich im Rahmen des sittlich Möglichen, des moralisch Einwandfreien, kann ich agieren. Das heißt, natürlich habe ich meine ganz normale, wie jeder normale Mensch auch, meine monatlichen Ausgaben von Versicherungen über Haushalt, über die Dame, die ich bezahle, weil sie mir die Wäsche und den Haushalt anständig hält. Das sind alles Dinge, die zu meinem Leben dazugehören. Und ich versuche, mit meinem Geld so umzugehen, dass ich morgens in den Spiegel gucken kann, so sage ich es mal. Das andere ist natürlich das Geld der Glaubensgemeinschaft, das mir oder uns anvertraut ist. Ich sage bewusst uns, weil so Bilder im Kopf sind, der Bischof verfügt im Grunde frei oder die Kirche verfügt irgendwie frei über Gelder. Manchmal sind auch starke Meinungen im Raum und wenig Sachkenntnis, das muss ich auch sagen. Also die reiche Kirche, ja, ich will das auch gar nicht kleinreden und bejammern, aber das verfügbare Geld, das wir haben, ist das Geld unserer Kirchensteuerzahler. Mit diesem Geld können wir verfügen, davon bezahlen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon bezahlen wir Angebote der Caritas, die natürlich auch staatlich zum Teil mitfinanziert werden, weil wir in einem Staat leben, der freie Träger von Wohlfahrt und Bildung auch unterstützt, Subsidiaritätsprinzip. Das ist ein hohes Gut im Grundgesetz, was oft auch nicht gesehen wird. Für Bildung investieren wir sehr viel Geld, aber auch eben für Seelsorge. Und wir können mit dem Geld arbeiten, das die Menschen uns anvertrauen. Und Sie haben eben von Transparenz, Compliance, Datenschutzrichtlinien und so weiter gesprochen. Das sind Dinge, denen wir genauso im guten Sinne unterworfen sind, denen wir uns auch in einem Rechtsstaat verpflichtet wissen, weil es uns anvertrautes Geld ist, das darf man deutlich sagen. Und bei allen Geldgeschäften, die Kirche macht, wir haben auch Anlagen und so weiter, schauen uns unabhängige Gremien auf die Finger. Und ich halte das für sehr wichtig. Das ist manchmal noch so im Kopf, der Bischof kommt und dann sagt mir, ich erinnere mich noch an eine Abendsitzung vor einigen Jahren als Bischof, wir brauchen einen neuen Kirchturm, der kostet 75.000 Euro, setzen Sie sich bitte dafür ein. Und ich habe dann gesagt, ich kann Ihnen keine 75.000 Euro locker machen. Und die Vorstellung ist aber noch im Kopf, da kommt der Bischof und für den ist das doch kein Problem.
Der hat ein dickes Portemonnaie.
Der hat ein dickes Portemonnaie und am Ende hat er auch eine Kasse, irgendwo geht das so. So geht gar nichts mehr. Also ja. Bei allen Geschäften, die wir machen, schauen andere mit drauf und das ist gut so. Was andere Geldgeschäfte angeht, wie gesagt, da gibt es Gremien. Wir haben einen guten Ökonomen, der draufschaut und der auch regelmäßig Rechenschaft gibt über etwa die Anlagen, die ja auch, gerade im kirchlichen Bereich, immer mal wieder auf ethische Standards etwa untersucht werden. Beispielsweise ökologische Fragen, Fragen der Nachhaltigkeit. Sicherlich aktueller jetzt im Moment wieder Anlagethemen, wo man gegebenenfalls plötzlich, Waffenindustrie unterstützt, wo man auch nochmal drauf schaut. Also das sind alles so Themen, wo regelmäßig auch nachgeschaut wird und nachgebessert wird. Und da sind Fachleute, da muss ich meinem Ökonomen und den entsprechenden Gremien und Räten keinen Rat geben, ganz im Gegenteil.
Umgekehrt, habt ihr eigentlich, Oliver, Erfahrung mit karitativen Geldern, mit dem Umgang damit?
Ja, wir betreuen bereits Mandate mit gemeinnützigem Hintergrund oder teilweise auch mit zweckgebundenem Kapital. Und der Herr Bischof hat es im Grunde genommen gerade eben schon sehr schön gesagt, was erwarten diese Institutionen? Im Regelfall auf jeden Fall Kapitalerhalt, steht an oberster Linie, danach eine planbare Ausschüttung. Es muss immer eben auch Geld für verschiedene Zwecke zur Verfügung stehen. Sie hatten es gerade gesagt, Herr Bischof, spezifische Anlagerichtlinien, die deutlich prominenter und auch umfangreicher sind als bei Privatpersonen. Man braucht eine risikoadäquate Strategie, die eben auch mal für schwankungsfreudige Märkte eben ein bisschen Ruhe ins Depot bringt. Und Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, was heute verfolgt wird von den Institutionen. Und hier ist unser ganz klarer Auftrag, konsequent diese Nachhaltigkeit eben auch in die Allokation zu integrieren.
Inzwischen gibt es völlig neue Anlagemöglichkeiten. Wie ist Ihre persönliche Haltung zu solchen Kryptowährungen, Bitcoins und Ähnlichem? Sind Sie da sehr eher distanziert oder sagen Sie?
Also nach allem, was ich mitbekomme, sind wir da als Bistum nicht drin in diesen Themen.
Nein. Hält man sich, ist noch zu fremd oder will man Erfahrungen sammeln?
Also da bin ich auch nicht der Experte, aber nach allem, was ich so lese, sind mir da die Player, die Mitspieler noch nicht so ganz transparent.
Ja. Trump hat eine eigene Kryptobank.
Also da würde ich zumindest mal Fragen stellen, wenn wir jetzt auf die Idee kämen, würde ich da gerne mehr Transparenz und Offenheit wünschen, aber ich sehe es im Moment noch nicht.
Kommen wir noch mal zu Ihrem Leben in Mainz. Mir ist aufgefallen, Ihnen war wichtig, ein Foto von Ihnen mit Jürgen Klopp als Cowboy bei der Sendung Mainz bleibt Mainz auch bei Instagram zu veröffentlichen. Jetzt neben dem fußballerischen Können oder seiner Leistung als Trainer, hat der für Sie, verkörpert der auch noch andere Werte als nur einen guten Fußballverstand?
Also so wie ich weiß und auch höre, erfreute er sich auch einer Wertschätzung aufgrund einer großen Menschlichkeit und Nähe etwa zu den Spielern. Und das sind auch menschliche Qualitäten, die ihn, glaube ich, auszeichnen. Und insofern war es für mich eine schöne Gelegenheit, ihm zu begegnen. Vielleicht klappt es ja auch nochmal in einem anderen Rahmen.
Ich wollte gerade sagen, er wird ja demnächst offenbar einen Wohnsitz in Wiesbaden haben. Vielleicht laden Sie ihn zu Ihrem Podcast ein.
Das müsste mein Team dann mal besprechen. Also das wäre natürlich schon sehr, sehr schön, das muss ich sagen.
Sie sind ein sehr bekannter Mainzer, wenn ich so sagen darf. Geht man mit dieser Popularität denn auch in ein Fitnessstudio oder geht mal eine Runde schwimmen oder gar ein Weinchen trinken in der Altstadt? Wie verhalten Sie sich in den Zeiten, in denen Sie eben nicht arbeiten, in denen Sie eben auch Freizeit haben?
Also mit all dem, was Sie genannt haben, hätte ich kein Problem. Habe ich auch kein Problem. Ich gehe so ein-, zweimal die Woche meinen Sport machen. Ich sage jetzt nicht wo, damit ich keine Werbung mache. Aber die da hingehen, die erkennen mich natürlich auch und grüßen freundlich. Und das mache ich dann schon. Das ist ja auch nichts wirklich Schlimmes, den Bischof in Trainingssachen zu sehen.
Was ist da Ihre größte Stärke?
Die Ausdauer und nicht zu laut zu fluchen, wenn es nicht funktioniert oder wenn die Muskeln wehtun. Also ich habe eine gewisse Konsequenz. Ich mache auch morgens jeden Morgen eigentlich so meine Runde. Das mache ich dann schon.
Also Joggen?
Joggen, Laufen, ja. auch mal Fahrrad fahren, also je nach Wettersituation und so, das mache ich dann schon, da bin ich relativ konsequent, weil ich einfach merke, ich sitze viel und dann diese halbe Stunde am Morgen, die gönne ich mir dann schon.
Oliver, vielleicht lädst du den Bischof mal zu deinem ganz persönlichen Triathlon ein.
Das kann ich machen, ja, auf jeden Fall.
Ja, auch war dann mit dem Fahrrad hinterher, würde ich sagen. nicht zu viel versprechen, aber ich sag mal, das tue ich, auch mit Schwimmen, aber ich gehe jetzt nicht ins städtische Bad einfach, weil dann würde ich schwimmen wollen und nicht segnen müssen. Ja, ich sag's mal, das ist nett, dass Sie es so sagen. Und das Weinchen trinken natürlich auch. Also insofern ich bin Teil der Stadtgesellschaft und natürlich werde ich wahrgenommen.
Ich denke mal, je häufiger Sie das tun, umso weniger auffällig ist das auch. Ja. Ne? Dann bilden sich nicht immer gleich Menschentrauben am Tisch.
Es ist auch manchmal so, ich fahre auch mit der Straßenbahn, mit dem Bus. Manche gucken. Mittlerweile habe ich das jetzt nicht mehr erlebt, aber so ganz am Anfang dann sprachen mich auch schon mal Leute an und haben dann gesagt, also darf ich Sie ansprechen? Sie sehen aus wie der Bischof. Und dann habe ich gesagt, ja, das sagen viele. Ja,
lookalike.
Ja, also das höre ich immer mal wieder. Aber nein, das irgendwo, ich glaube, die Leute gewöhnen sich auch dran. Und ich merke zum Beispiel tatsächlich, wenn ich Termine habe in der Stadt und das Wetter ist einigermaßen, bin ich oft mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn, bin ich schneller vor Ort, als wenn ich hier das Auto dreimal um den Block bei Tempo 30 und so, da darf die Straßenbahn ja dann manchmal auch ein bisschen Gas geben.
E-Bike oder Fußantrieb noch?
Ich habe beides. Ich habe beides. Das kommt ein bisschen drauf an. Also so für so die längeren Fahrten nutze ich auch das E-Bike, auch in der Stadt und so. Dann geht es halt tatsächlich schneller. Und ich habe aber auch ein Rennrad.
Sie hatten gerade von frühmorgens gesprochen. Könnten Sie einen gewöhnlichen Arbeitstag eines Bischofs beschreiben? Also gibt es den? Und
wie eines Bischofs weiß ich nicht, ich kann meinen Arbeitstag schreiben. Nee, so den ganz typischen gibt es nicht. Ich habe so mein Morgenritual. Also vom Frühstücken und Zeitung lesen ist das eine, aber in der Regel klingelt der Wecker um 5 Uhr.
Und der Wecker klingelt, ist das eine.
Ja, steht er dann haut noch einmal drauf und dann klingelt er um 4:59 nochmal und dann habe ich mich auch entschieden, jetzt ist es soweit. Und dann mache ich mich soweit fertig und dann mache ich meine halbe Stunde Bewegung. Auch manchmal jetzt nicht Hochleistungssachen, das sowieso nicht, aus dem Alter bin ich jetzt auch raus. Aber dass ich so in meine Bewegung komme, dann schaue ich ins Gebetbuch hinein. Das ist für mich und nehme mir so meine Viertelstunde, 20 Minuten fürs Morgengebet. Das ist mir schon wichtig. Oft habe ich auch Gottesdienst um 7 Uhr im Dom oder bei Ordensschwestern. Doch, darauf freue ich mich eigentlich immer wieder. Ja, und dann geht eigentlich der Tag so mit Terminen in der Regel so 8, 9 geht das los. Das hat aber auch gut, also zum Beispiel morgen bin ich zur Visitation am Vogelsberg. Dann fahren wir auch kurz vor 9 los. Das geht dann aber auch, dann werde ich so erst gegen 10 oder 10:30 wieder zu Hause sein. Das ist dann manchmal so, der Dienstag ist so der Konferenztag. Und sonst gibt es eigentlich fast keinen Tag, der so völlig identisch ist mit dem anderen.
Sind Sie denn auch viel auswärts unterwegs, außerhalb Ihres Bistums? Jetzt hatten wir die Bischofskonferenzen.
Genau, also die Bischofskonferenzen, das sind solche Termine, die ich dann natürlich außerhalb des Bistums wahrnehme. Der sogenannte Ständige Rat, das ist das Treffen der Diözesanbischöfe, das ist auch 4-mal im Jahr. Ich bin immer mal wieder eingeladen, auch zu akademischen Veranstaltungen, Podien und so weiter, wo ich auch hinfahre in der Regel. Manchmal erwacht in mir noch der alte Professor. Ich bin ja auch, habe hier die Honorarprofessur an der Universität. Die Präsidentschaft von Pax Christi, also Friedensbewegung, das ist jetzt ein Thema seit 4 Jahren eigentlich, wo ich jetzt durch den Ukraine-Krieg natürlich immer mal wieder auch eingeladen werde. Mainz ist eine Medienstadt, das merke ich auch. Ich bin auch medial immer mal wieder dran. Davor mache ich mich auch nicht bang. Das mache ich eigentlich auch ganz gern. Also insofern, es ist ein sehr buntes Programm. Auch Predigten im Dom, und auch Predigten so in den Gemeinden. Also ich komme schon tatsächlich im Bistum rund, aber auch außerhalb des Bistums.
Kann man sagen, davon sind bestimmte Elemente geprägt durch Kohlgraf. Also das würden andere nicht so machen, das ist ihnen besonders wichtig.
Gut, jetzt hat mich zum Beispiel diese Präsidentschaft von Pax Christi erreicht.
Ja.
Als ich damals zusagte, das ist jetzt 6 Jahre her oder 7 Jahre schon fast, habe ich gedacht, naja gut, das ist ein Verband und
Ehrenamt,
das machst du so ein bisschen nebenbei. Aber spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist das wirklich ein Thema, mit dem ich oft angefragt werde. Also jetzt, heute war zum Beispiel noch SWR da für eine Fernsehaufzeichnung. Da ging es um die Frage Wehrdienst. Da war jetzt natürlich nicht nur ich in dem Film, die haben auch mit Jugendlichen oder jungen Leuten hier zum Beispiel aus dem Domchor gesprochen und so. Das wird auch mal spannend, den O-Ton von jungen Leuten zu hören, was die denn zu dem Thema denken. Also das sind dann schon so Themen, die nehmen mittlerweile viel Zeit in Anspruch, aber ich mache es auch nicht ungern, weil ich mir manchmal denke, ich gestehe schon jedem zu, auch eine andere Position zu haben als eine katholische Friedensbewegung. Und ich versuche auch eine differenzierte Haltung zu vielen Fragen einzunehmen. Aber ich habe manchmal auch gedacht, ich möchte mir am Ende in 50 Jahren vielleicht, wer weiß, wie die Geschichte weitergeht, nicht vorwerfen lassen, die Kirche hatte, außer wir brauchen mehr Waffen und mehr Militär, hat er keine andere Position zu diesen Fragen.
Also, ich glaube, bei der Frage, können Kriege gerecht sein?
Sowas, also da, ich glaube, da braucht es auch eine Stimme, die vielleicht mal ein bisschen querbürstet.
Ja.
Und das tue ich, ohne dass ich jetzt irgendjemanden verteufel, der zu einer anderen Position kommt.
Ja, wir kommen eigentlich zum schwierigsten Teil für Sie jetzt, zum Abschluss, nämlich dem ultimativen Test. Wie viel Köln steckt noch im Mainzer Bischof?
Flöns oder Handkäs?
Flöns.
Kölsch oder Rheinhessenwein?
Mittlerweile tatsächlich Rheinhessenwein.
Also Sie sagen nicht beides oder nacheinander.
Naja, ich trinke auch schon noch Kölsch und freue mich, wenn ich irgendwo ein frisch gezapftes Bier bekomme. Aber der Wein schmeckt schon gut.
Mainz 05 oder 1. FC Köln?
Ja, das sind so Fangfragen. Mittlerweile würde ich sagen, ich verfolge Mainz 05 sehr aufmerksam. Ich war auch jetzt vor einer Woche beim Spiel hier gegen Hamburg. Das war sehr schön. Aber für den 1. FC Köln gibt es immer noch ein kleines Eckchen in meinem Herzen. So sage ich es mal etwas poetisch.
Mainzer oder Kölner Altstadt?
Mittlerweile die Mainzer.
Ja. Ist auch, ja, weil es praktisch ja ihre Heimat ist.
Jetzt bin ich ja auch jetzt bin ich in Köln groß geworden, aber auch nicht in der Innenstadt, sondern in einem der Vororte. Und Köln hat mich natürlich geprägt, der Dom und das Ganze drumherum. Aber ich muss auch sagen, jetzt, wenn ich so nach Köln komme, ich habe da keine Verwandtschaft mehr. Der Freundeskreis ist auch ziemlich verteilt in Deutschland. Ich hatte immer gedacht, wenn ich mal, da war ich noch nicht Bischof, wenn ich mal in Ruhestand gehe als Professor, was machst du eigentlich? Wärst du nach Köln zurückgegangen? Auch damals habe ich schon gedacht, eigentlich wäre ich wahrscheinlich in Rheinhessen geblieben, weil wenn so Verwandtschaft nicht mehr in Köln ist und auch der Freundeskreis eigentlich so verteilt, man kann ich bin da in Köln weg als ich Priester wurde mit 26, habe dann so meine Stellen in Bonn und im Erzbistum Köln gehabt, auch Neuss am Ende. Aber man kann nicht einfach anknüpfen, wenn ich dann 65 bin und gehe dann, Also 40 Jahre sind 40 Jahre. Und dann hat sich auch vieles verändert. Und heute fühle ich mich hier wirklich heimisch und das passt.
Und dann die Abschlussfrage, Mainzer Fasnacht oder Kölner Karneval?
Auch da würde ich mittlerweile sagen Mainzer Fasnacht. Wobei jetzt, die Mainzer mögen es mir nachsehen, es gibt tolle Fasnachtslieder, tolle Fasnachtsmusik. Wir haben jetzt die Hofsänger gefeiert in diesem Jahr ganz besonders. Als ein Beispiel Margit Sponheimer und so, die wirklich so die
Ortsheilige.
Die Ortsheiligen, ja, und auch die Gassenhauer, das ist schon tolle Musik. Aber ich bin halt auch groß geworden in Köln mit den Höhnern, mit den Blackfurs. Das ist schon auch großartige, nicht nur Karnevalsmusik, aber großartige Musik.
Wann hätte ich gesagt, da steht selbst der Bischof auf dem Tisch? Nein, so weit geht
es. Nee, so auf dem Tisch jetzt nicht, aber also da schlägt schon das Herz immer noch höher, wenn ich solche Musik höre. Aber ich glaube, da sind auch manche Mainzer bei mir, dass die sagen, ja, das eine tun, das andere nicht lassen.
Viele fahren zu Weiberfastnacht nach Köln.
Ja, und so ein bisschen, ich sag mal, sowohl bei der Margit Sponheimer als auch bei manchen Kölner Liedern, das ist ja noch so ein bisschen auch die Nostalgie, die Nachkriegsnostalgie. Man kommt in seine alte Stadt und dann erwacht so das Heimatgefühl. Das habe ich in Köln schon auch noch, wenn ich da hinkomme.
Gehen Sie zu Klassentreffen?
Wir haben jetzt Abiturtreffen, 40 Jahre. Stimmt das, 40 Jahre? Ja, 40 Jahre. Das muss ich jetzt terminlich prüfen. Mhm. Ja. Aber ich habe so zu Einzelnen habe ich noch Kontakt. Jetzt am letzten Samstag war noch ein alter Schulkamerad da. So ein bisschen Kontakt habe ich da schon noch. Ja.
Immerhin, da können Sie sagen, das ist mein Dom. Ne? Das ist so weit alles gebracht.
Dom, genau. Also das sage ich auch mit einem gewissen Stolz.
Ja, wir stellen fest, ein Bischof muss auch Diplomat sein können. Jedenfalls haben Ihre Antworten keinem wehgetan, weder den Kölnern noch den Mainzern. Wir danken Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und Ihre Auskunftsfreude. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, waren Zeugen des zweiten Podcasts in der zweiten Staffel von Schröder trifft bei HPP. Empfehlen Sie uns bitte weiter, auch Sie bitte, Herr Bischof, und seien Sie gespannt, wen wir als nächstes in unserer Gesprächsreihe begrüßen werden. Gute Zeit.
Gute Zeit.
Vielen Dank.
Abel, Polig und Partner, Ihr unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter seit 1996.